ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Viele aus Afghanistan, Leute, denen die Taliban nicht radikal genug sind.
Die aktuellen Taliban in Kabul sagen, hier die Region muss doch was tun gegen den Terror.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Markus
und Charlotte. Und wie ihr hört, bin ich wieder aus dem Urlaub zurück und ich habe mich abgeklatscht mit Peter sozusagen, weil Peter ist jetzt im Urlaub und unser Fernsehkollege Andreas auch. Und deswegen ist Markus hier bei uns. Markus, du bist jetzt schon seit 3 Wochen, glaube ich, hier und verlässt uns bald auch wieder. Und umso schöner, dass du jetzt nochmal Zeit für den Podcast hast. Sag doch nochmal kurz für die, die dich noch nicht gehört haben, manche kennen dich vielleicht noch aus dem vergangenen Jahr. Wer bist du denn genau?
Genau, also vor ungefähr einem Jahr bin ich auch wieder zurückgefahren nach Leipzig damals. Da bin ich Chefreporter bei MDR Aktuell. Das ist so der Nachrichtenteil für uns, der dann aber auch in Tagesschau und Tagesthemen eben über die ganze Ecke Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt berichtet. Ich war in meinem früheren Leben 4 Jahre hier Studioleiter Fernsehen und deshalb zieht es mich immer wieder zurück an den Tatort und ich darf dann manchmal Vertretung machen, jetzt eben für meinen lieben Kollegen Andreas, der wohlverdienten Urlaub noch hat und für mich wird der Freitag, der Karfreitag doppelt traurig, weil eben Karfreitag und weil ich zurück muss.
Und erzähl kurz, wie waren denn jetzt die vergangenen 3 Wochen für dich? Du hast ja noch das beste Wetter eigentlich ausgesucht für Delhi, oder? Wie gehst du wieder hier in dein altes Zuhause zu springen?
Ja, ich konnte mein Glück kaum fassen, dass ich ausgerechnet im März Vertretung machen darf, denn das weiß man, wenn man hier lange lebt. Das ist der Traummonat, ne? Die Temperaturen so alle Ende 20, Anfang 30 Grad, die Luft ist auch nicht ganz so schmuddelig, man sieht ab und zu sogar den blauen Himmel, die Leute sind echt gut drauf. Deshalb hat das gepasst und deshalb bin ich auch gar nicht so viel gereist und habe mich an Delhi gefreut. Nun kenne ich die Stadt ganz gut, aber es hat sich, das habe ich wieder gemerkt, dann in dem einen Jahr schon wieder viel verändert. Neue Straßen sind entstanden, neue Gebäude hochgezogen, neue Parks eröffnet und das ist so das Gefühl, das ich hier habe. Das ist ein Land weiter in Entwicklung, aber auch natürlich mit allen Schwierigkeiten, die man so kennt und über die ihr ja jede Woche berichtet.
Ja, das stimmt. Bist du denn viel spazieren gegangen? Ich weiß noch, glaube ich, im vergangenen Jahr hast du gesagt, ja, du läufst einfach gerne hier so rum und entdeckst gerne neue Dinge, so ein bisschen auf Safari gehen in Delhi.
Ja, also ich bin ja mal passionierter Marathonläufer gewesen, bis mein Meniskus mir ein paar Schmerzen bereitet hat. Deshalb habe ich hier nur so ein paar Park-Jogging-Einheiten durchgezogen. Aber die sind auch gerade im März eben toll, ne? Im Sommer bei 50 Grad eher nicht. Aber hier gibt's ja so ein paar Parks wie den Lodi Garden, wer das mal googeln will. Die Bilder machen schon Lust aufs Herkommen. Und da bin ich dann ein paar Runden gelaufen. Und ansonsten laufe ich auch gerne einfach durch die Stadtviertel hier, ne? Guck mir so das Treiben an. Es sind ja immer sehr viele Leute auf der Straße, sehr viele junge Leute, sehr viele Kinder, auch viele Arme. Die Einkommensgegensätze sieht man daran, dass dann die Wohlhabenderen, die fahren in den schwarzen SUVs rum oder sind halt hinter großen Häusermauern und die Ärmeren, die sind dann zu Fuß.
Du hast wirklich den perfekten Zeitpunkt hier erwischt. Ich war jetzt auch gerade eine Woche unterwegs und bin auch ganz beseelt, weil ich war nämlich im Himalaya in den Bergen. Ich habe schon gedacht, vielleicht müssen wir mal eine Folge über die besten Urlaubsspots machen in Indien. Und am Montag, Anfang dieser Woche, war ja noch ein ganz besonderes Fest. Das habe ich dann auch noch mitgenommen und gefeiert. Und zwar Holi. Hast du auch gefeiert und dir Farbe ins Gesicht geklatscht, Markus?
Habe ich diesmal nicht gemacht. Du kannst ja gleich erzählen, wie du das gemacht hast. Ich hatte das früher ein paar Mal gemacht. Nun ist das ja in Indien so, der Brauch, ne? Schon morgens schmiert man sich teilweise mit Farbe ein bisschen ein. Aber so richtig los geht's dann am Mittag. Wenn dann die ganzen Partys anfangen, zahlt man auch durchaus saftigen Eintritt. Die Getränke sind dann sehr alkoholisch und alle dann natürlich inbegriffen. Ja, und dann wird viel getrunken und man wird von allen Seiten mit Farbe besprüht. Ne? Sehr viel Pink, sieht dann lustig aus, aber ich hatte dies Jahr echt die Power nicht dafür. Wie war es bei dir?
Ja, ich war in der heiligen Stadt am Ganges und zwar nicht in Varanasi, sondern in Haridwar. Eine heilige Stadt und deswegen ist es auch eher so eine Dry City, sprich Alkohol ist eigentlich verboten. Und es war dann so am Vorabend von Holi, da sind wir durch die Straßen gelaufen und da verbrennen viele Hindus eben. Es ist ein Fest der Hindus. Es gibt überall so große Feuer und so ein bisschen ähnlich, jetzt hat mich erinnert an unsere Osterfeuer. Es ist gegen die Dämonen, also man will die bösen Geister vertreiben, zum Start in den Frühling. Und das war sehr besonders. Und dann war es aber schon so, dass wir dann versucht haben, noch am späten Abend eine Rikscha zu bekommen. Und viele Rikscha-Fahrer, die hatten schon so eine Alkoholfahne, wo ich so dachte, ah, ganz dry ist Harit war dann auch nicht. Und am nächsten Tag war es sehr besonders, weil wir waren eingeladen bei einer Familie, bei einer indischen Großfamilie. Und das ist ja meistens so ja auch bei uns in Deutschland, dass es am tollsten, am authentischsten ist, wenn man einfach mit einer Familie ein großes Fest feiert. Und die hatten so ein Zelt vorbereitet und auch schon ganz viele Farben. Und im Prinzip ging das schon morgens um 11 Uhr los. Und wir hatten alle uns noch so weiße T-Shirts besorgt, weil immer gesagt wird, dann sieht man die Farben viel besser. Und es gibt ja alle möglichen Farben. Man kauft das dann in so Päckchen und hofft dann darauf, dass sie möglichst organic sind. Also und nicht so ganz so toxisch und chemisch, dass man sie ja hoffentlich am Ende wieder abbekommt. Und dann gibt es eben verschiedene Farben. Blau, grün, pink, du hast es erwähnt, rot, gelb. Und jede Farbe steht für irgendwas anderes.
Was hast du denn mit deinen Haaren dann gemacht?
Die Insider, die sagen nämlich, das habe ich diesmal vergessen, im vergangenen Jahr habe ich das schon gelernt, dass man doch möglichst viel so Coconut Oil, also möglichst viel Öl vorher in die Haare tun soll, sich die Haut einschmieren soll, damit eben die Farbe am Ende wieder abgeht. Das habe ich nicht gemacht und danach hatte ich tatsächlich überall Farbe und die Kombination ist so gefährlich aus Farbe und dann eben Wasser, weil was es nämlich auch gibt, was die Kinder machen sich einen Spaß daraus, die haben dann Wasserbomben sich gefüllt, also so Wasserballons und dann wirst du halt mit Farbe beschmissen, aber auch mit Wasser und bist halt am Ende klatschnass und eben noch überall läuft dir die Farbe rüber.
Ja, aber du bist jetzt wieder ganz sauber, ne?
Genau, also ein bisschen Rest-Holi habe ich noch so an den Fingernägeln, weil ich wirklich versucht habe, das alles abzuschrubben. Und mir hat aber jemand gesagt, wenn man nach Holi saubere Nägel hat, dann hat man nicht ordentlich... Okay. Holy gespielt, sagen sie ja. To play holy heißt es immer. Und die reden auch davon, you know, if you played holy well, you will get the holy glow. Also dann, wenn man es richtig spielt, dieses Holy Fest, dann hat man diesen Glow, weil man immer noch so Tage später die Farbe irgendwie im Haar hat. Also auch hier bei unseren Kollegen habe ich es nicht gesehen, bei den Indischen. Aber Freunde von mir haben mir noch Fotos geschickt und da ist halt auch einen Tag später sind die Haare irgendwie noch pink. Aber die sagen alle, mach doch nichts, weil dann wissen alle, du hast richtig dieses Fest zelebriert. Deswegen, es fühlt sich so wirklich so an wie Frühlingsstart, würde man denken in Deutschland. Aber ich finde ehrlich gesagt, es ist jetzt eher Start in den Sommer, weil es ist auch heute schon wieder über 30 Grad in Delhi.
Ja, jetzt geht es in Deutschland dann wieder, glaube ich, wie viel, 20 Grad oder was da gerade ist, was ja angenehm ist. Also ich freue mich jetzt natürlich in Deutschland auf den Frühling, während bei euch wird es jetzt heftig, ne? Also Mai, Juni, da müsst ihr euch nicht warm anziehen, sondern ins Gegenteil.
Ja, total. Hier ist auch schon, wir haben hier schon die Klimaanlage an, was ja verrückt ist, Ende März aus deutscher Sicht. Aber man merkt schon, es wird jetzt einfach heiß und jetzt kommt der Sommer mit großen Schritten und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Frühling in Delhi. Genau, das war das Holi-Fest dieses Jahr für mich und es war ja ein tolles Erlebnis. Deswegen, Markus, du musst einfach nächstes Jahr wiederkommen und dann hast du einfach nochmal, dann musst du die volle Holi-Erfahrung mitnehmen.
Ich glaube, das Glück werde ich nicht haben. Beim nächsten Mal wird der Andreas mich dann als Vertretung, wenn überhaupt, dann während der Monsunzeit oder im Juni bei 50 Grad und dann kann er schön in den Alpen oder im Himalaya chillen. Aber dieser März war schon sehr toll.
Und jetzt bin ich ja wieder zurück hier im Büro und dann ist es natürlich so, dass einen oft dann natürlich zack die Realität einholt, hier in unserem Job als Korrespondenten. Und was uns durch den Kopf geht oder woran wir gerade sitzen, wir beide, ist das Thema Terrorismus, was ja einfach in dieser Region immer sehr wabert. Es gibt immer wieder auch Anschläge und diesmal ist es besonders interessant, muss man fast sagen, weil es nämlich wieder einen direkten Link gibt zum IS, zum Islamischen Staat, weil es ja eben am vergangenen Freitag diesen großen Anschlag in Moskau gab. Für alle ziemlich überraschend.
Ja, tatsächlich. Und eben dann die Connection zu Afghanistan, das hat man ja erstmal nicht auf den Schirm, wiewohl das jetzt ja alles auch so verästelt ist, nicht? Also nochmal ein bisschen Hintergrund. Der IS hat sich ja so Anfang der 2010er, 2013 vor allem dann zusammengefunden als einheitliche Terrororganisation mit dem Ziel, im Bereich Syrien, Irak, ein Kalifat einzurichten und dann also so einen streng radikal extremistischen muslimischen Staat Und da sind dann ganz viele Terrorwillige hingepilgert, haben sich an den Kämpfen beteiligt, sind furchtbare Dinge passiert. So, das Projekt ist gescheitert, das war dann auch schon relativ bald klar. Und ja, wo sind die hin? Die haben sich dann teilweise verteilt auf umliegende Länder. Also es gibt also einzelne Unterabteilungen jetzt, den IS, den Ober-IS gibt es gar nicht mehr, sondern es gibt eine Unterabteilung Afrika, nicht, die für unglaublich schlimmen Terror gerade auch Westafrika, Nigeria und Umländern sorgen. Und es gibt dann hier diesen, ISPK, nicht? Also der IS von der Provinz Khorasan, nicht? Das ist eine historische Provinz, die gibt es so gar nicht mehr. Und die umfasst Länder im Westen, Usbekistan, Iran und im ganzen Osten wäre es dann Pakistan, Tadschikistan und im Mittelpunkt halt Afghanistan. Da halten sich auch die meisten davon auf. Man geht davon aus, das sind so um die 4000. Viele aus Afghanistan, Leute, denen die Taliban nicht radikal genug sind. Also die, nachdem die Taliban an die Macht gekommen sind und sich dann naturgemäß auch ein bisschen besänftigen mussten, also zumindest im Terrorbereich hatten sie natürlich keine Ambitionen mehr und dann gab es die Leute, die da gerne weiter bomben wollten und die sind dann übergelaufen zum IS und es kommen jetzt aber auch immer mehr, und das waren auch die, die jetzt in Moskau aktiv waren, aus Tadschikistan rüber, ja, und warum die da aktiv sind und was deren Ziel ist, da werden wir ja noch drüber reden.
Ja, aber es ist so verrückt, dass dadurch auch wieder so Afghanistan als immer noch weiterer Standort für den Terrorismus wieder so ins internationale Bewusstsein gerückt ist, ne? Also ich habe jetzt schon gelesen, manche sprechen davon, dass Afghanistan jetzt wieder die Lage so ist wie vor 9/11, dass es genau wieder den Raum gibt, dass sich solche Terrororganisationen unter dem internationalen Radar, dass die eben wachsen, dass sie Unterschlupf finden, vor allem im Osten von Afghanistan, in der Provinz Nangarhar zum Beispiel. Und dass sie eben immer weitere Kämpfer anheuern und dass sie so Zulauf finden, das finde ich so faszinierend, eben auch mit Hilfe der sozialen Medien. Also, dass sie es genau verstehen, ehemalige Taliban, der afghanischen Taliban, aber auch der pakistanischen Taliban anzuwerben mit einer noch strengeren Auslegung des Islams. Sie haben eben die Vision von diesem Kalifat, von dieser islamischen Vorherrschaft eben noch strenger als die Taliban und dass jetzt eben die aktuellen Taliban in Kabul sagen, hier die Region muss doch was tun gegen den Terror. Also es ist schon ein absurder Twist der Geschichte, ne?
Ja, genau. Das ist natürlich jetzt auch in Anführungsstrichen die Hoffnung, dass anders als vor 9/11, als die Taliban Al-Qaida, Bin Laden Unterschlupf gewährt haben, dass die Taliban die Folgen, die sie damals gespürt haben, nämlich die Vertreibung, Einmarsch der alliierten Kräfte, das sie natürlich nicht wiederhaben wollen. Das heißt, die sind selber erbitterte Gegner des IS. Der IS hat ja auch in Afghanistan etliche verheerende Anschläge verursacht, auch in Pakistan, auch im Iran, der also auch Gegner des IS ist, ansonsten in der Terrorunterstützung ja nicht so zimperlich, aber da ist man klar aufgestellt und deshalb ist schon die Hoffnung, dass man jetzt auch tatsächlich mit Hilfe der Taliban diesem Terror noch eher Herr werden kann. Die halten sich in dieser schwer zugänglichen Region, Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan auf, sehr hügelig, sehr bergig. Da ist es dann auch ja nicht so einfach, selbst für die Taliban, die sich da selber verschanzt hatten, da dann immer die Terrorneste auszuheben. Aber man muss einfach mal sehen, was jetzt da passiert in der Folgezeit. Ob man auch die Bewegungen da unterbinden kann von diesen Terror-Azubis, muss man schon sagen, nach Europa. Einige von denen, die jetzt in Moskau aktiv waren und die jetzt auch in Deutschland zum Teil ja aufgefunden wurden. Es gab ja so ein paar IS-Kämpfer, die man in Köln und anderen Städten gestellt hat. Die sind ja wohl 2022 auch im Zug der Ukraine, des Ukraine-Kriegs, der Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen. Auch die Tadschiken haben ja relativ einfache Möglichkeiten, nach Russland zu kommen, aufgrund der traditionellen Verbindungen, weil das ist ja ein Putin-freundliches Land, die Regierung zumindest. Kommt die internationale Staatengemeinschaft dazu, da doch besser zu kooperieren und dieses Nest da auszuheben.
Es gab ja wohl einige Anschlagspläne, die eben dank internationaler Geheimdienste vereitelt werden konnten. Es gab ja auch wohl auch Pläne irgendwie für einen Anschlag aufs schwedische Parlament zum Beispiel. Und es gibt jetzt natürlich jetzt die Gerüchteküche brodelt natürlich, dass die Amerikaner das schon gewusst haben und Moskau Bescheid gesagt haben, hier, da gibt's vielleicht einen Anschlag. Es gab ja wohl E-Mails an amerikanische Staatsbürger in Russland, vermeidet Versammlungen. Und wir können ja nochmal über diesen Link sprechen, weil das war mir lange nicht klar, warum jetzt der IS gerade in Moskau einen Anschlag verübt hat.
Naja, die Zielsetzung des IS ist jetzt ja globaler geworden. Früher wollten sie eben dieses Kalifat in einer ganz konkreten Region errichten. Und da dieser Traum ausgeträumt ist, geht es jetzt eher darum, in jedem Land so viel Terror anzurichten, um dann quasi global, Land für Land, ein islamistisches Regime zu errichten. Und Putin gilt eben auch aufgrund des Tschetschenien-Einsätze als Feind der Muslime, zumindest Feind von Leuten, die dem IS nahestehen. Und deshalb war er da eine gute Zielscheibe. Sicherlich hat man auch gedacht, dass eben das russische Regime durch den Ukraine-Krieg abgelenkt ist, dass es deshalb leichter fällt. Deshalb muss man einfach sehen, ob jetzt die Ressourcen für Weiteres da ausreichen. Man hofft natürlich nicht. Man hofft, dass jetzt natürlich der Geheimdienst in allen Ländern, auch im Hinblick auf die ganzen Sportereignisse, die ja bevorstehen, ganzen Public Viewing Events bei der Europameisterschaft im Fußball, bei den Olympischen Spielen, dass da die Geheimdienste vorher sich das alles genau angucken. Da läuft bestimmt jetzt ganz, ganz viel ab, dass alle, die auch irgendwie einen Hintergrund haben in diese Region, dass die nochmal wirklich unter die Lupe genommen werden. Und das kann man nur hoffen.
Ja, das hat Frankreich ja jetzt angekündigt. Du hast es angesprochen, die Olympischen Spiele, die Sommerspiele kommen in Paris, ein riesiges Ereignis. Und da werden bestimmt alle Sicherheitsvorkehrungen nochmal sehr verschärft werden. Und um zurückzukommen zu Russland, es war ja eben auch so, dass der IS in Syrien und im Irak zurückgedrängt wurde mit Unterstützung von Russland, weil ja eben Putin den syrischen Machthaber Assad unterstützt hat. Also das ist auch nochmal eben ein möglicher Grund, dass es wahrscheinlich so eine Art Racheakt war, auch gegen Russland, auch in Moskau einen Anschlag zu verüben. Und viele fragen sich ja jetzt auch, wie viele Kämpfer gibt es denn? Und die Zahlen gehen ja irgendwie auseinander. Du hast es auch schon angesprochen, manche vermuten 4.000, manche vielleicht 6.000 und eben auch viele aus dem Ausland vielleicht oder bestimmt auch aus Europa, die eben denkt, sie wollen sich jetzt auch anschließen in diesem Kampf für dieses Kalifat, was ja wirklich immer erstaunlich ist, wie diese Gruppierungen es schaffen, junge Leute zu rekrutieren, obwohl viele wissen, dass sie eben diese Kämpfer ausbilden und dass man am Ende dann eben diese Anschläge verübt. Das ist ja das Ziel. Und was ich so interessant fand, ich habe jetzt auch gelesen, dass vermutet wird, dass eben ja gerade solche Anschläge dazu führen, dass sich jetzt noch mehr melden.
Ja, absolut. Das ist auch eine PR-Aktion. Natürlich, die müssen ab und zu tätig sein, auch im Gegensatz von Al-Qaida oder so, von dem man jetzt nicht mehr so viel hört. Die rivalisieren ja geradezu um Rekrutierung. Und es gibt in der Region einfach genügend perspektivelose junge Männer, die ökonomisch keine Zukunft haben, die keine gute Ausbildung haben. Gleichzeitig, und das ist so die gute Nachricht, es gibt einfach im Moment, soweit ich sehen kann, kein Land oder kein Machthaber, der Ressourcen wirklich in den IS reinsteckt, nicht? Also die sind ja eigentlich die sind auch ethnisch an keinen so gebunden und deshalb glaube ich schon auch in der Mittelakquise, nicht? Man muss ja dann doch die Finanzen haben, um da was aufzubauen. So einfach stelle ich mir das nicht vor. Und deshalb kann schon die Hoffnung sein, dass dieses unschöne Kapitel doch, irgendwann beendet wird in den nächsten Jahren. Aber dann wird sicher an einer anderen Stelle wieder da was entstehen. Das zeigt ja, die Lehre von Afghanistan ist ja, dass sich ein bestimmtes Potenzial von Gewaltwilligen lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Dafür sind auch die Ungerechtigkeiten in dieser Region zu groß. Ich meine, das sind ja alles keine Musterdemokratien. Tadschikistan, autoritäres Land, auch die umliegenden Länder, Usbekistan, Turkmenistan etc. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Unzufriedenheit. In den Ländern selber, Usbekistan, von dem, was man hört, ist die Bekämpfung des Terrorismus so drakonisch, dass sie da keine Möglichkeiten haben, selber aktiv zu werden, aber über die Grenze zu gehen und dann sich anderen anzuschließen und dann woanders Unheil zu stiften, das ist dann wohl möglich. Und für einige scheint das attraktiv zu sein.
Ja, genau. Oder eben gerade, wenn die muslimische Minderheit diskriminiert wird, zum Beispiel im Land wie Tadschikistan, und dass das eben so eine Motivation ist, sich dann diesem ISPK, wie es ja heißt, dem Islamischen Staat Provinz Khorasan anzuschließen. War es denn schon Thema, als du hier warst als Korrespondent? Weil die haben sich ja so 2014, 2015 gegründet, eben aus ehemaligen Mitgliedern, frustrierten wahrscheinlich Mitgliedern der afghanischen Taliban, der pakistanischen Taliban und Al-Qaida.
Das war eher eine Überraschung, nicht, dass die Taliban auf einmal Konkurrenz bekamen. Also es war schon so, dass unser Fokus damals in der Berichterstattung stark auf den Taliban war, die auch ganz anders verwurzelt waren, ja, in der afghanischen Bevölkerung eine ganz andere Gefahr dargestellt haben. Hat man dann ja auch 2021 gesehen, wie realistisch das war. Und dann ging es vereinzelt los mit Anschlägen des IS, die noch brutaler als die Taliban insofern vorgingen, dass sie sich dann gezielt Schulen ausgesucht haben, also Kinder, Mädchen gezielt attackiert haben, also mit insgesamt Hunderten von Toten, wo die Taliban jedes Mal dann gesagt haben, nee, das waren wir jetzt nicht ganz so schlimm, wollen wir es auch nicht treiben, obwohl die natürlich auch schreckliche Anschläge verübt haben. Und das war so ein bisschen die Signatur des IS. Noch härter, noch beliebiger fast, einfach nur Angst erzeugen. Und das hat sich nach der Taliban-Machtergreifung eigentlich ausgeweitet. Gleichzeitig, wenn man sich das anguckt, es ist ungefähr, in den letzten Jahren gab es pro Jahr so einen richtig furchtbaren Anschlag. Und dann gibt es immer wieder so nicht ganz so massakerhafte Anschläge, einige pro Jahr. Es ist jetzt nicht die Dimension, die wir vor 2021 hatten. Also wo es einfach viel, viel mehr Terroropfer gab. Und jetzt die letzten zwei Jahre waren die Hauptanschläge in Pakistan und im Iran so jedes Mal so 60, 70, 80 Tote. Ist natürlich ganz schrecklich. Aber vor dem, was man so die letzten 10 Jahre erlebt hat in der Region, jetzt auch nichts, wo man sagt, das haben wir noch nie erlebt. Nicht? Das Schlimme wäre jetzt, wenn das wirklich nach Europa sich verlagern sollte. Da gab es jetzt diesen einen Fall und jetzt kann man nur hoffen, dass alles getan wird, dass das nicht passiert.
Vielleicht können wir kurz einen ganz konkreten Einblick auch geben, jetzt in unsere Arbeit, jetzt aktuell diese Woche. Wie gehst du denn jetzt mit diesem Thema um? Du hast ja einen Experten gesucht oder Stimmen eben aus Afghanistan. Auch du kannst ja nicht so ad hoc dahin reisen. Also was planst du, wie hast du recherchiert und was planst du für einen Beitrag?
Also das ist wirklich mühselig, weil im Fernsehen muss man es ja bebildern. Das heißt, wir haben eigentlich aus der Region so gut wie gar keine Bilder, wo die sich versteckt haben. Also während die Taliban da gehaust haben, ist man nicht hingefahren, aus gutem Grund. Jetzt dann auch nicht. Es gibt auch gar keine Zugänge. Also man kommt ja als Journalist nicht so einfach nach Afghanistan. Auch Pakistan ist die Grenzregion nicht zugelassen für Journalisten. Also es gibt kaum Bilder. Nicht? Von den Terroristen gibt es noch wenige Bilder. Insiderberichte, Aussteigerberichte, alles nicht da. Das heißt, man bedient sich von Bildern, von Anschlägen und so ein paar allgemeinen Bildern, Themenbildern nennt man das. Und dann hat man halt die Experten. Aber mein Eindruck ist auch, dass die vielfach im Dunkeln tappen, nicht? Dass sie auch nicht den Einblick haben, die hören jetzt nicht ab, wie die Terroristen untereinander kommunizieren. Also deshalb der Beitrag, den ich jetzt gerade für die Tagesschau produziere, macht so eine kleine Chronik. Was ist bisher passiert? Was wissen wir? Hatten Experten aus Islamabad, aus Pakistan, weil ich gedacht habe, okay, die sind dann am nächsten dran, auch am unmittelbarsten betroffen. Und es bleibt dann aber natürlich so ein Gefühl, was jetzt auch in dem Gespräch deutlich wurde, es ist vieles im Unklaren.
Und du hast dann unseren Producer beauftragt, ne, das Interview zu machen in Pakistan, nur das nochmal zur Erklärung.
Ja, genau. Also jetzt nach Pakistan einfach fliegen fürs Interview ist ja auch kompliziert, geht ja von Delhi auch gar nicht so einfach, ist schon langwierig. Und aber dankenswerterweise haben wir einen Producer, der dann mit der Kamera hinfährt, damit das Ganze auch ein bisschen ordentlich abgefilmt wird und nicht nur über Internet, das geht ja auch immer wieder. Ja.
Und ich mache auch ein Hörfunkstück darüber, habe auch schon eine kurze Minute, eine Erklärminute gemacht, weil natürlich gerade nach so einem Anschlag die Aufmerksamkeit sehr groß ist, auch bei den deutschen Hörerinnen und Hörern. Und wie das hier möglichst gut erklären, was dieser IS, dieser afghanische Ableger, was eigentlich dahinter steckt. Ich bin gespannt. Ich schätze fast, dass uns das Thema weiter hier beschäftigt, hier im Studio Delhi. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz aktueller Berichterstattung. Und wir freuen uns, wenn du wieder hier vorbeikommst, vielleicht ja in der nächsten Sommervertretung. Wer weiß dann, wenn es richtig heiß ist oder im Monsun.
Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Das ist immer wieder eine ganz großartige Zeit hier, auch vor allem die Arbeit mit den Kollegen, wie mit dir, Charlotte, und dem Peter. Und wünsche euch alles Gute und dann viel Erfolg bei der weiteren Terrorrecherche.
Ja, leider wird uns das Thema ja weiter auf Trab halten hier in Delhi. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge, was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr jetzt die Folge gehört habt, schreibt uns wie immer gerne eine E-Mail an neudelhi@ndr.de. Die E-Mail kennt ihr, neudelhi@ndr.de. Und dann wünschen wir euch eine gute Woche und Markus dir eine gute Heimreise nach Deutschland direkt zum Osterfest.
Danke euch und frohe Ostern an alle.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Der Wald war halt einfach gigantisch. Man guckt nach oben, es geht meterweit nach oben. Es war halt total schön und wir sind im Regen gestartet und dann zwischendrin ist es aufgerissen und dann kamen die Sonnenstrahlen durch die Bäume durch und es war total toll.
Wir stellen Regionen in Europa vor, aber auch schöne Plätze gleich um die Ecke.
Der Nationalpark hier in der Nordeifel, der ist zum Sternenpark anerkannt worden. Weil hier der Himmel dunkel ist und diese Dunkelheit eben schützenswert ist. Die Milchstraße ist also hier schon schön zu sehen. Und dann kommen viele Gäste und sagen, wir haben noch nie die Milchstraße gesehen. Die kommen aus den Städten, sehen sie vielleicht 10 Sterne oder 20. Bei uns sehen sie vielleicht 200.
Zwischen Hamburg und Haiti. Jeden Freitag um 18 Uhr eine neue Folge in der ARD Audiothek.